Ja, die Geschichte Josefs. Als jetzt der Bruder Andreas gesprochen hat, sind mir einige Gedanken durch den Kopf gegangen. Gott ist ein Gott der Geschichte. Und er macht Geschichte mit uns. Und alles, was wir erleben, macht Sinn. Und es ist so wichtig, wenn wir die Josefsgeschichte lesen, dass wir an unsere Geschichte denken, während wir die Josefsgeschichte lesen. Wir wollen heute Kapitel 39 aufschlagen. Kapitel 39, Vers 1. Es gibt ja im Leben ganz besondere Zeiten. Es gibt so Zeiten, auf die Gott uns zurüstet. Es gibt ganz entscheidende Minuten im Leben, wenn wir unser Leben betrachten, wenn wir alt geworden sind und wir blicken zurück, wissen wir, da waren ganz wichtige Minuten und vielleicht liegen sie noch vor uns. Da werden Entscheidungen getroffen, die weitreichende Auswirkungen haben. Das ist auch in der Welt so, wenn wir das Leben eines Sportlers betrachten, eines 100-Meter-Läufers. Es gibt in seinem Leben ganz bestimmte Minuten oder Sekunden, wo es um alles geht. Und er trainiert lange Zeit auf diese Sekunden hin, wo er dann an der Olympiade steht und den 100-Meter-Lauf absolvieren muss. Das sind die entscheidenden Sekunden seines Lebens, oder? Jetzt geht es um alles. Die nächsten 10 Sekunden, ein 100-Meter-Läufer. Die nächsten 10 Sekunden entscheiden sehr, sehr viel. Und im Leben von uns gibt es auch solche Momente. Und im Leben von Josef gibt es solche entscheidenden Minuten. Und wir werden heute auch dahin kommen. Vers 1. Josef wurde nach Ägypten hinabgeführt und Potiphar, ein Hofbeamter des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein ägyptischer Mann, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Da ist dieser junge Josef, wir wollen an ihn jetzt denken, wir wollen uns ein bisschen hineinversetzen, der einzige von den Söhnen Jakobs, der seinem Vater wirklich treu ist, in allem, ehrlich bis auf die Knochen, aufrichtig, ein Diener, fleißig, einer, der nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, arglos, ohne Hintergedanken. Woher hat der Josef seinen Charakter bekommen? Woher hat er das bei so vielen schlechten Vorbildern, die er gehabt hat in seiner Familie? Das fragt man sich. Und vielleicht sollten wir uns auch fragen, ein bisschen über dieses Thema, ja, wie bekommt man eigentlich einen Charakter, einen guten Charakter? Was hilft dazu? Was trägt dazu bei? Ja, da gibt es gute Vorbilder, die man hat und denen man nacheifert. Das hilft. Da gibt es schlechte Vorbilder, das könnte vielleicht nicht helfen, das könnte vielleicht schaden. Oder es schreckt einen so ab, dass es auch eine Hilfe ist. Da gibt es Verluste. Josef hat einiges verloren, hat seine Mutter früh verloren, dann hat er seine Brüder verloren, jedenfalls die Liebe der Brüder. Da war nur Hass. Das hat ihn geprägt. Ja, sie sind einiges herumgezogen. Sie haben viel durchgemacht. Aber was hat denn Josef diesen Charakter gegeben? Letztlich ist es doch eine eigene Entscheidung, auch bei uns. Letztlich ist es eine eigene Entscheidung, dass ich mich frage, wem will ich eigentlich dienen? Und eine Konsequenz bei dieser Entscheidung zu bleiben. Ja, ich habe mich entschieden, ich will diesen Weg gehen von ganzem Herzen. Das ist bei Josef Es kommt sehr deutlich zum Ausdruck. Er hat diese Entscheidung getroffen, ich möchte nahe bei Gott sein. Und Gott hat ihm auch geholfen dazu. Auch die Umstände haben ihn dann sehr eng an Gott gebunden. Und er hat sicher viel gebetet in seiner Not, in seinen Verlusten, da in der Familie, ohne die Mutter, dort in der Familie, wo er wirklich nicht anerkannt war. Es geht hier um Charakter. Und auch in diesem Kapitel geht es um den Charakter Josefs. Und man fragt sich, wie zeigt sich der Charakter? Wie zeigt es sich, wie ein Charakter beschaffen ist? Und das zeigt sich dann, wenn er geprüft wird. Wenn er auf die Probe gestellt wird. Und zum Beispiel, erst wenn ich die Möglichkeit habe, unehrlich zu sein, dann zeigt sich, ob ich ehrlich bin, oder? Erst wenn ich vor die Wahl gestellt werde, jetzt könnte ich, was soll ich? Soll ich lügen oder soll ich die Wahrheit sagen? Wenn ich auf die Probe gestellt werde in einer Situation, jetzt zeigt es sich, ob ich ehrlich bin oder nicht. Ich muss eine Geschichte erzählen. Ein Bruder aus Österreich, der war noch gar nicht lange bekehrt, der geht in ein großes Geschäft einkaufen und dann kommt er zur Kasse zum Bezahlen und dann sieht er, bei der Kasse sitzt eine Freundin von früher, die hat ihn gut gekannt, als er noch in der Welt war, und sie hat auch gewusst, dass er sich bekehrt hat seit Neuestem. Und dann bezahlt er seine Ware, wechselt noch ein paar freundliche Worte mit ihr und tschüss. Und geht er raus, nimmt schnell das Geld in die Hand, und während er das Geld in der Hand hat und gerade rausgeht, schießt ihm ein Gedanke durch den Kopf: Zählt das Geld nach. Der zählt das Geld nach beim Hinausgehen. Das ist viel zu viel Wechselgeld. Die hat mir viel zu viel rausgegeben. Dann geht er schnell zurück und sagt: Du hast mir viel zu viel Geld rausgegeben. Du hast dich vergriffen. Sagt sie: Ja, ich weiß es. Ich wollte dich nur prüfen, ob du zurückkommst und das Geld zurückgibst. Ich wollte nur schauen, ob das echt ist mit deinem Christsein. Das war interessant. Der Herr hat ihm geholfen, dass er daran gedacht hat, jetzt das Geld zu zählen. Und der Herr hat ihm geholfen, Ehrlichkeit. Aber es kam hier zum Ausdruck, weil er von vornherein sich entschieden hatte, ehrlich zu sein. Also der Charakter wird dort geprägt, wo man jetzt in schwierige Umstände kommt. Der Charakter wird geprägt, wo man unfair behandelt wird, wo man schwierige Menschen um sich hat. Hier wird Josefs Charakter geprüft. Und die Frage ist, wird Josef treu bleiben? Wird sein Glaube wachsen oder wird er bitter werden gegenüber seinem Gott? Er hat dem Vater gedient, dort in dieser verantwortungsvollen Position, nach bestem Wissen und Gewissen, er war fleißig. Und was war der Lohn? Der Lohn war, dass er in die ägyptische Sklaverei verkauft worden war. Und was wird er jetzt, wie wird er jetzt reagieren, der Josef? Jetzt kommt er zu diesem Potiphar und jetzt ist die Frage, wie wird er seinem neuen Herrn dienen? Wir lesen in Vers 2, und Jahwe war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang, und er war im Hause seines Herrn des Ägypters, und sein Herr sah, dass Jahwe mit ihm war und dass Jahwe alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Und Josef fand Gnade in seinen Augen und diente ihm. Er dient weiterhin treu, er dient dem Potiphar treu, er sucht nicht den eigenen Vorteil, er sucht nicht die eigene Bequemlichkeit, er wird nicht bitter gegen Gott, sondern arbeitet. Und der Lohn, wir sehen es hier, und er, Potiphar, bestellte ihn über sein Haus. Und alles, was er hatte, gab er in seine Hand. Jetzt steigt er auf zum zweiten Mann im Hause Potiphar. Organisator auf höchster Ebene. Wahrscheinlich war das ein riesengroßer Haushalt mit Hunderten von Dienern. Potiphar war nicht irgendwer. Ja, das war der oberste Leibwächter des Pharao. Das war ein hoher Posten, den Josef hier hatte. Und Josef ist ein Zeuge von dem Herrn. Potiphar hat etwas gesehen von dem Gott Israels, dem Gott Jakobs. Ja, Josef hat nicht viel gesprochen von diesem Gott, aber man hat es gemerkt an dem, was der Josef tut und wie er gedient hat. Vers 5, es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er hatte, segnete Jahwe das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen Jahwes war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Felde. Der Herr segnet den Heiden um Josefs Willen. Warum hat er ihn gesegnet? Ja, weil dieser Heide den Josef gut behandelt hat. Und Josef erfährt die Verheißung an Abraham: Wer dich segnet, den will ich segnen. Josef, wer dich segnet, den werde ich segnen. Potiphar behandelt dich gut, also werde ich ihn segnen. 1. Mose 12. Wir sind auch gesegnet um Jesu Christi willen. So wie Potiphar um Josefs willen gesegnet wurde, sind wir um Jesu willen gesegnet. Mit jeder geistlichen Segen und in der himmlischen Welt. Hier ist auch Josef schon wieder ein Bild, ein Vorbild auf Jesus Christus. Vers 6. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts bei ihm, außer um das Brot, das er aß. Josef wird also der zweite Mann in diesem Hause. Er wird der Mann, der eigentlich, er ist der zweite Mann, aber er tut eigentlich die Arbeit, als ob er der erste Mann wäre. Denn der erste Mann, Potiphar, der tut gar nichts. Ja. Josef ist hier an dieser verantwortungsvollen Position und tut die Arbeit des Höchsten in diesem Hause. Ja, und jetzt kommt die Probe. Nicht nur die Probe seiner Treue in Bezug auf Arbeiten und in Bezug auf Bitterkeit gegen Gott. Jetzt kommt noch die Probe auf einem ganz anderen Gebiet. Und die Frage ist, wird Josef treu sein in allem? Man sagt, es gibt drei Bereiche, in denen Christen immer wieder gefallen sind in der Geschichte, als sie versucht wurden. Drei sehr wichtige Bereiche. Erstens Geld, Geldsachen, materielle Dinge. Die können einem ganz schön zur Versuchung werden. Und zweitens eigene Ehre, dass einem etwas zu Kopf steigt und man wird hochmütig. Und drittens das andere Geschlecht. Und das ist bei weitem die größte Gefahr, die größte Versuchung hier in unserem Leben, aber auch hier bei Josef. Vers 6, in der Mitte, Josef war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Und die hat das nicht nur einmal gesagt, das war nicht nur eine Versuchung. Das, wir lesen dann später, Tag für Tag hat sie ihn verführen wollen. Und jetzt schauen wir uns diesen Josef an. Da ist dieser Mann in voller jugendlicher Reife, sein Leib war auf dem Höhepunkt seiner Hormonproduktion und sie sagt ja. Sein Leib schreit ja. Und Josef sagt nein, weil Gott Nein sagt. Da sieht man eine gewaltige Stärke dieses Mannes. Aber das kam nicht von heute auf morgen. Das ist Charakter. Da ist ein Charakter. Da war eine Entscheidung, die hat er früher getroffen. Und da war eine Konsequenz. Und der hat das durchgezogen, schon früher in seinem Leben. Das war nicht nur, dass er sich in dem Moment entschieden hat, ja, was soll ich jetzt? Soll ich jetzt Gott treu sein oder nicht? Vers 8, er weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Hause. Und alles, was er hat, hat er in meine Hand gegeben. Niemand ist größer in diesem Hause als ich. Und er hat mir gar nichts vorenthalten, als nur dich, da du seine Frau bist. Und wie sollte ich diese große Bosheit tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, sie bedrängte Josef Tag für Tag. Und er hörte nicht auf sie, neben ihr zu liegen und mit ihr zu sein. Welch ein Gegensatz zu Juda. Josef beherrscht sich selbst. Später wird Josef herrschen können über andere. Vers 11. Und es geschah an einem solchen Tag, dass er ins Haus ging, um seine Arbeit zu tun, und kein Mensch von den Leuten des Hauses war dort im Haus. Und sie ergriff ihn bei seinem Gewand und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Jetzt ist Fliehen angesagt. Fliehen. Fliehet die Unzucht, sagt Paulus, 1. Korinther 6, Vers 18. Fliehet die Unzucht. 2. Timotheus 2, Vers 22. Fliehe die jugendlichen Lüste. Er läuft weg. Er ist bereit, auf die Zeit zu warten, wann der Herr ihm eine Ehefrau geben wird. Und er weiß, jetzt ist es nicht Zeit. Und diese ist es sicher nicht, denn sie ist schon die Ehefrau eines Mannes. Sie will ihn unbedingt haben, sie will ihn benutzen, sie hält ihn fest. Er weiß nur eins, jetzt darf ich nicht länger in der Nähe bleiben von dieser Frau. Und er rennt weg. Wir müssen hier beachten bei dieser Versuchung, das war nicht seine Schuld. Er hat sich da nicht hineinbegeben, so langsam, immer näher, so an die Grenze. Er hat sich nicht in diese Situation selber hineinmanövriert. Nein. Gott hat es so zugelassen, irgendwie ist er hineingekommen in diese Situation. Aber jetzt musste er fliehen. Und es ist oft so, dass es ist eine große Gefahr, wenn man ein bisschen spielt mit der Versuchung, oder? Und sagt, ja, wie weit kann ich gehen? Ja, einen Schritt kann ich schon noch gehen, oder? Und noch einen Schritt. Ja, vielleicht noch einen halben Schritt, ja. Und dann kann man vielleicht nicht mehr fliehen. Dann ist die Chance vorbei zum Fliehen. Das ist so wie bei dem Wirbelstrom, oder? Ich war mal beim Niagara-Fall. Da war auch so eine Strömung, die Strömung des Flusses, und das war eigentlich recht eine ruhige Strömung, ja, bevor dieser große Wasserfall kommt. Und da lag ein Schiff, ein Schiffswrack, und man hat gefragt, wieso ist hier dieses Schiffswrack und wieso hat man das Schiff nicht eigentlich rausgeholt? Nun, das war natürlich, das hätte man schon jetzt rausholen können, aber früher, das war ein altes Schiff, früher hat man das Schiff nicht mehr rausholen können, wurde uns gesagt. Und warum nicht? Ja, weil das Schiff war schon zu nahe am Wasserfall und man hat sich nicht mehr hinausgewagt, um dieses Schiff jetzt da zu retten, dass da irgendwie aufgelaufen war auf einen Stein oder so. Und die Strömung war zu stark. Man hätte es nicht gedacht, aber es war. Es gibt eine Zeit zur Flucht, aber es gibt dann eine Zeit, wo man nicht mehr fliehen kann, wo man schon gespielt hat mit der Sünde. Und es war nicht nur eine geschlechtliche Versuchung, es war auch eine Versuchung zur Macht, denn sie war die Frau eines Machthabers, und hätte er eine Beziehung mit ihr begonnen und hätte sie sich scheiden lassen und hätte sie ihn geheiratet, hätte er zu ungeheurer Macht kommen können. Frauen von Machthabern hatten dort große Macht, großen Einfluss. Und das war also nicht nur eine Versuchung auf diesem geschlechtlichen Gebiet, sondern auch auf dem Gebiet, Machthaber zu werden. Ja, lesen wir weiter. Und es geschah, Vers 13, und es geschah, als sie sah, dass sein Gewand in ihrer Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war, rief sie die Leute ihres Hauses und sagte zu ihnen, seht, er hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, damit er Scherz mit uns treibe. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen, und ich habe mit lauter Stimme gerufen. Und es geschah, als er hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh und lief hinaus. Und sie legte sein Gewand neben sich, bis sein Herr nach Hause kam. Und sie redete zu ihm nach diesen Worten. Der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um Scherz mit mir zu treiben. Und es geschah, als ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh hinaus. Vers 9. Und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. Ja, da ist jetzt der Josef, der war treu gegen Potiphar gewesen, er war treu gegen Gott, dass er nicht Unzucht getrieben hätte. Und was ist der Lohn? Jetzt liegt er im Gefängnis. Wir lesen nichts, dass Josef sich gerechtfertigt hätte und verteidigt hätte. Das stimmt gar nicht, was sie gesagt hat und so weiter. Er hätte auch gar keine Chance gehabt. Der Potiphar war zornig gewesen. Aber jetzt kommt er in neue Leiden. Und jetzt kommt er in die nächste Prüfung. Eine noch größere Prüfung. Wie wird Josef jetzt reagieren? Wie wird er jetzt seinen Dienst tun? Wird er sagen, das habe ich jetzt von meiner Treue? Ja, so kann die Versuchung zu uns auch sprechen, oder? Du bist immer der Dumme. Wenn du treu bist, du hast finanzielle Nachteile. Es bringt dich nicht weiter. Du hast gesellschaftliche Nachteile. Anerkennung verlierst du oder hast du nicht, die du haben könntest. Und alles nur deshalb, weil du vor dem Angesicht Gottes lebst. Aber Josef bleibt treu, er bleibt fleißig, er bleibt ehrlich, er bleibt freundlich, er bleibt gewissenhaft und er wird nicht bitter gegen Gott. Er redet nicht viel über Gott in diesem Gefängnis, aber sein Leben zeigt es, dass der Herr mit ihm ist. Übrigens, dass Josef ins Gefängnis kam, das ist ja eigentlich noch eine Handlung der Gnade und Güte von Potiphar. Denn ich habe gelesen in einem Kommentar, dass in der ägyptischen Zeit damals, wenn ein Sklave versucht, die Ehefrau des Herrn, also mit die Unzucht zu begehen, der wird mit 1000 Stockschlägen geschlagen. Wenn er das überlebt, dann überlebt das. Und sonst stirbt er halt unter den Schlägen. 1000 Stockschläge. Und Josef wurde nicht hingerichtet, Josef wurde nicht ausgepeitscht. Das scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass der Potiphar vielleicht sich gedacht hat, na, ob meine Frau wirklich in allem die Wahrheit gesagt hat. Jedenfalls ist es interessant, dass er ihn nur ins Gefängnis wirft und das war's. Aber jetzt ist er im Gefängnis, Vers 21, und Jahwe war mit Josef und wandte ihm Freundlichkeit und Gnade zu und gab ihm Gnade in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was dort zu tun war, das tat er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil Jahwe mit ihm war. Und was er tat, ließ Jahwe gelingen. Interessant. Jetzt wird er wieder der zweite Mann. Jetzt aber im Gefängnis. Hinter dem Obersten. Aber er tut eigentlich die Arbeit des ersten Mannes. Denn der Oberste im Gefängnis, der tut gar nichts. Josef macht die Arbeit. Gott erhebt ihn zu einem verantwortungsvollen Posten, wie im Hause Potiphar, wie bei seinem Vater zu Hause in der Familie, so auch jetzt hier im Gefängnis. Gott bereitet Josef zu für eine große Aufgabe. Ja, aber es läuft nicht alles glatt und wir in unserem Leben, wir dürfen auch wieder unser eigenes Leben betrachten. Es gibt immer wieder Dinge, wo wir sagen, wieso läuft es nicht so, wie ich mir denke. Josef hätte sich nie gedacht, dass sein Leben so verlaufen wird. Niemals. Und man denkt ans eigene Leben. Niemals hätte ich mir gedacht, dass das Leben so verlaufen wird. Und jeder von uns ist in irgendeiner gewissen Situation und denkt sich, eigentlich hätte ich es gern anders. Aber der Herr hat was vor. Und wenn wir Gemeinschaft mit Jesus Christus haben, dann bedeutet das nicht, dass alles glatt läuft. Dann bedeutet das nicht, dass es keine Probleme gibt. Gerade die widrigen Umstände in unserem Leben lassen uns reifen und lassen unseren Charakter reinigen von Schlacken. Also Josef wird zugerüstet zum Regieren. Und wir werden auch zugerüstet zum Regieren. Wir haben das gestern schon betrachtet. Gott hat was Großes vor mit uns. Und das Leben ist nicht aus mit dem Tode. Das Leben beginnt erst so richtig mit dem Tode. Der Herr hat was Großes vor in der Ewigkeit. Und er will die Seinen zurüsten. Deshalb sind wir so dankbar für alles, was er tut in unserem Leben. Ja, sollen wir hier einen kurzen Bruch machen? Singen wir ein Lied, dann machen wir das nächste Kapitel. Kapitel 40, und es geschah nach diesen Dingen, da versündigte sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über die beiden Hofbeamten, über den Obersten der Mundschenken und über den Obersten der Bäcker. Und er setzte sie in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwache ins Gefängnis an den Ort, wo Josef als Gebundener war. Und der Oberste der Leibwache stellte ihnen Josef zur Seite und er diente ihnen. Und sie waren eine Zeit lang in Gewahrsam. Zwei prominente Gefangene des Königs, die aus dem engsten Vertrautenkreis des Pharao waren, der Mundschenk und der Bäcker, diese Posten waren ganz, ganz wichtige Posten. Er musste hier Vertrauenspersonen haben in diesem hohen Amt, denn ein Mundschenk, wenn man Einfluss zum Mundschenk hat, ein Mundschenk kann den König umbringen. Also, das müssen wirklich Vertrauensleute des Königs sein. Vers 7, er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Haus ihres Herrn in Gewahrsam waren, warum sind eure Gesichter heute so traurig? Da sagten sie zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Da sagte Josef zu ihnen, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch. Sie hatten beide einen, ich habe Vers 5 nicht gelesen, Entschuldigung. Lesen wir noch Vers 5. Und sie hatten beide einen Traum, jeder seinen Traum in einer Nacht. Jeder nach der Deutung seines Traumes, der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die als Gebundene im Gefängnis waren. Und Josef kam am Morgen zu ihnen und sah, sie waren missmutig. Also er sieht hier dann an ihren Gesichtern, dass sie traurig sind. Interessant, wie Josef seinen Dienst hier tut. Man kann hier auch wieder etwas Schönes feststellen von dem Charakter des Josef. Erstens, er bemerkt die Traurigkeit. Er ist nicht konzentriert auf seine eigene Traurigkeit. Er könnte ja bitter sein gegen Gott. Er könnte ständig über sein eigenes Schicksal nachdenken. Und wieso und warum lässt Gott es zu? Und mit mir geht's nur abwärts und immer weiter abwärts und noch weiter abwärts. Geht's uns auch so manchmal? Der Weg des Christen geht nach unten. Es geht abwärts. Äußerlich gesehen sowieso, körperlich gesehen geht's auch nach abwärts, nach unten. Aber oft auch in unserem Gefühlsleben oder in unseren Beziehungen oder in irgendetwas, wir erleben Schläge. Und wir denken uns, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und man könnte ständig an sich denken und um sich kreisen, Josef nicht. Der nimmt Anteil an den Menschen rund um ihn herum. Wenn wir ständig an uns selber denken, dann merken wir nicht, wie es den anderen geht. Aber wenn es uns gut geht, dann merken wir, wenn ein anderer traurig ist, oder? Josef hat ein inneres, vollkommenes Ja zu den Wegen Gottes und deshalb sieht er jetzt die anderen. Und jetzt kann er sich konzentrieren auf diese anderen Menschen. Er hat ein Hirtenherz, das Herz eines Hirten, der später der Hirte einer Nation werden soll. Das will Gott uns auch geben. Er möchte, dass wir Hirten sind. Hirten der Herzen anderer Menschen. Bei ihm, er hört zu, was ihre, über ihre Not und er spricht von Gott. Gott steht an erster Stelle. Er verpasst nicht die Gelegenheiten, so die kleinen Gelegenheiten, wo er etwas mal von Gott sagen kann. Vers 9, der Oberste der Mundschenken erzählte Josef seinen Traum und sagte zu ihm, in meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir und an dem Weinstock drei Reben. Und so wie er Knospen trieb, schoss seine Blüte auf, seine Traubenkämme reiften zu Beeren und der Becher Pharaos war in meiner Hand und ich nahm die Beeren und presste sie in den Becher des Pharao und gab den Becher in die Hand des Pharao. Das war eine Sitte damals. Also der Pharao, der trank gerne viel Alkohol. Und damit der Pharao aber mehr trinken kann, hat man den Wein verdünnt, indem er Trauben hineingepresst hat, oder? In den Wein. Dann wird der Wein nicht so stark alkoholisch, dann kann der Pharao mehr trinken. Ja. Und das hat hier der Mundschenk getan. Das war eine ganz berühmte Mundschenktradition. Und Josef sagte zu ihm, das ist seine Deutung. Der Mundschenk träumt von dieser seiner Arbeit, die er wieder tut. Josef sagte zu ihm, dies ist seine Deutung, die drei Reben sind 3 Tage. In noch 3 Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in deine Stelle einsetzen. Und du wirst den Becher des Pharaos in seine Hand geben, nach der früheren Weise, als du sein Mundschenk warst. Der Josef wird sich gedacht haben, na, das ist jetzt aber interessant. Da sitze ich in meinem Gefängnis und dann schenkt der Herr mir den Mundschenk des Pharao. Hey, das ist ein Wink des Herrn. Der Herr hat das geführt, dass dieser Mann hierher kommt in mein Gefängnis. Und jetzt wird er in 3 Tagen wieder frei sein und wird beim Pharao sein. Und von wem wir da natürlich sprechen? Von Josef, von den Träumen und so weiter. Ein Hoffnungsschimmer kommt in das Leben Josefs hinein und er wird den Herrn gepriesen haben für das Wunder, was er tut und für die herrlichen Führungen Gottes. Warum hätte das sonst alles geschehen sollen? Jetzt werde ich gerettet, jetzt wird der Pharao erfahren, dass ich zu Unrecht hier im Gefängnis sitze. Und der vertraute Mann des Pharao, der wird sich einsetzen für mich und ich werde frei werden und werde wieder zu meinem Vater und zu meinen Brüdern kommen und es wird alles wieder gut werden. Wunderbar. Vers 14. Erinnere dich an mich, wenn es dir gut geht und erweise bitte Freundlichkeit an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus, aus diesem Loch heraus, denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich ins Loch getan. Hier ist ein Wort, das verwendet wird im Hebräischen. Das Gefängnis ist wie ein Loch. Ja? Sie haben mich ins Loch gesteckt. Auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich ins Loch gesteckt haben. Ja, und jetzt kommt der Oberste der Bäcker dran. Der Oberste der Bäcker sah, das ist gut, dass er gut gedeutet hatte. Und er sagte zu Josef, auch ich sah in meinem Traum und siehe, 3 Körbe mit Weißbrot waren auf meinem Kopf und im obersten Korb allerlei Esswaren für den Pharao Backwerk und die Vögel fraßen aus dem Korb auf meinem Kopf weg. Und Josef antwortete und sagte, dieses ist seine Deutung. Die 3 Körbe sind 3 Tage und nach 3 Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an ein Holz hängen und die Vögel werden dein Fleisch von dir fressen. Ho. Das war aber gefährlich für Josef, diesen Traum zu deuten, oder? Stellt euch vor, das passiert nicht. Stellt euch vor, das geschieht nicht, was er sagt, dass der Mundschenk frei wird und dass der Bäcker gehängt wird. Dann ist Josef einen Kopf kürzer. Er musste sich schon sehr sicher sein, dass diese Deutung von Gott war. Und er war sich sicher. Ja, der eine Mann, der Mundschenk, erhält eine Botschaft des Lebens zum Leben und der andere, der Bäcker, erhält eine Botschaft des Todes zum Tode. So ist es heute auch. Wir haben eine Botschaft für die Menschen und die, die glauben, die bekommen eine Botschaft des Lebens zum Leben. Und die, die nicht glauben, die bekommen eine Botschaft des Todes zum Tode. In 2. Korinther 2, Vers 16 steht, den einen sind wir ein Duft des Todes zum Tode, aber den anderen ein Duft des Lebens zum Leben. Ja. Nun, wie geht die Geschichte weiter? Vers 20, wir kennen die Geschichte. Es geschah am 3. Tag, dem Geburtstag des Pharao, machte er allen seinen Knechten ein Festmahl und er erhob das Haupt des Obersten der Mundschenken und das Haupt des Obersten der Bäcker unter seinen Knechten. Und er setzte den Obersten der Mundschenken wieder in sein Schenkamt, dass er den Becher in die Hand des Pharao gab und den Obersten der Bäcker ließ er hängen, so wie Josef ihnen gedeutet hatte. Aber der Oberste der Mundschenken dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Ja, Josef wartete und hoffte bei jedem Schritt, den er hörte, jetzt kommt die Befreiung. Aber welche Enttäuschung. Es vergeht ein Tag und es vergehen 2 Tage und es kommt niemand, der den Josef befreit. Und es vergeht ein Monat und es vergehen 2 Monate und es vergehen 3 Monate. Es vergehen 2 Jahre und es kommt niemand, den Josef zu befreien. Und man fragt sich ja, ist denn der Charakter von Josef immer noch nicht gut genug? Nein, sagt Gott, nicht gut genug für die Aufgabe, die ich für ihn habe. Nicht gut genug für diese Aufgabe. Der muss noch wachsen. Der muss innere Stärke bekommen. Und vor allem muss er eine Lektion lernen. Die größte von allen, dass er sich nicht auf Menschen verlassen darf. Auch nicht auf einen Mundschenken. Er hat gelernt, mit Geld umzugehen. Er hat gelernt, in hoher Stellung verantwortlich zu sein. Er hat gelernt, Betriebswirtschaft. Jetzt muss er auch lernen, nichts von Menschen zu erwarten und nur alles von Gott zu erwarten. Nur von Gott. Ja, er wird geprüft. Und die Frage, die Gott ihn stellt, ist: Josef, worauf setzt du eigentlich deine Hoffnung? Ja, auf dich und ein bisschen auf den Mundschenken. Und das ist auch die Frage für uns. Worauf setzen wir eigentlich die Hoffnung? Sind es Menschen? Wir lesen im Psalm 105, Vers 18 und 19, dass Josef geläutert wurde in diesen 2 Jahren. Oder vielleicht sogar waren es mehr Jahre. Wir wissen nicht, wie viele Jahre er im Gefängnis war. Wahrscheinlich schon vorher auch eine gewisse Zeit. Es heißt im Psalm 105, Vers 18, sie pressten seine Füße in den Stock, in Eisen kam seine Seele. Die Füße kamen in den Stock. Wie lange, wissen wir nicht. Eine Zeit lang waren die Füße im Stock. Aber die Seele, die war auch gepresst. Der kam in die Ölpresse. Die Seele heißt die Person als Ganze. Innerlich wurde er gepresst durch die Situation. Bis zu der Zeit, da sein Wort kam und das Reden des Herrn ihn durchläutert hatte. Im Hebräischen heißt es hier ausgeschmolzen hatte, wie man das Eisen ausschmilzt oder Gold oder andere Metalle ausschmilzt. Also 2 zusätzliche Jahre bekommt Josef hier noch zur Zurüstung. Und Gott weiß genau, dass Josef diese 2 Jahre braucht. Das war für Josef. Es war nicht so, dass man sich gedacht hat, ja, warum ist denn Gott so gegen den Josef, dass er ihn so lange leiden lässt? Gott ist nicht gegen den Josef. Manchmal denken wir, dass Gott gegen uns ist, oder? Der Herr ist gegen mich. Das ist eine ganz, ganz große Lüge. Jakobus 1 lesen wir, dass Gott nie gegen uns ist. Wenn er uns in irgendeine Situation bringt, Gott ist es nicht, der uns ins Böse hineinschickt. Gott ist es nicht, der uns zum Bösen verleitet. Auch nicht zu ihm, dass wir in böse Gedanken kommen. Es ist Gottes Liebe. Gott sagt, wenn du nur wüsstest, wenn du nur den großen Überblick hättest. Ach Josef, wenn du wüsstest, was ich vorhabe mit dir. Aber Josef lernt und Josef lernt schnell. Die eigentliche Versuchung war, Gott hat mich vergessen. Aber Josef wird nicht bitter gegen Gott. Wer sich auf fleischlichen Arm stützt, der wird enttäuscht. Aber wer sich auf Gott stützt, der ist wirklich in guten Händen. Jesaja 49, Vers 16. Siehe, in meine beide Handflächen habe ich dich eingekratzt. Da bist du drinnen, eingraviert in meine beiden Handflächen, Jesaja 49, Vers 16. Gibt es einen Ort, wo man geschützter sein kann als dort? Ich habe mir den Gedanken gemacht, oder wir dürfen uns auch die Gedanken machen, was wäre passiert, wenn der Mundschenk den Josef nicht vergessen hätte? Was wäre geschehen? Wie wäre das Leben Josefs weitergelaufen? Ja, er wäre freigekommen, oder? Dann, was wäre dann? Ja, wäre vielleicht zurück zu seinen Brüdern. Aber wäre er der Retter der Welt geworden? Von Josef lernen wir, ich habe mir aufgeschrieben, die Lektion, Verschlechterung der Lebensumstände sind oft die direkte Erfüllung unserer Gebete um Heiligung, um Charakterveränderung. Verschlechterung unserer Lebenssituationen sind oft die direkte Erfüllung unserer Gebete um Heiligung. Gott möchte etwas tun durch unser Leben und er weiß, er braucht einen geheiligten Charakter. Und wenn wir Leiden aus dem Weg gehen, wenn ich Leiden aus dem Weg gehe, dann werde ich mir schwer tun, einen christlichen Charakter zu entwickeln. Ich muss lernen, denn Ja zu sagen, zu leiden. Ich habe wenig gelitten in meinem Leben. Und da war ich 2 Wochen krank und ich war noch nie 2 Wochen krank, glaube ich, in meinem Leben. Und dann denke ich mir, das ist ja furchtbar. Und dann höre ich von anderen Leuten, was heißt 2 Wochen krank? 2 Wochen Kopfschmerzen, was ist denn das? Das ist gar nichts. Der Herr ist sehr gnädig mit uns. Er macht es langsam. Sehr gnädig. Sehr einfühlsam. Es geschah nach Verlauf von 2 vollen Jahren. Vers 1. Es geschah nach Verlauf von 2 vollen Jahren. Da träumte der Pharao. Und siehe, er stand am Strom, am Nilstrom. Wer hat den Pharao denn diesen Traum träumen lassen? Ja, Gott natürlich. Derselbe Gott, der Josef warten lassen hat. Wisst ihr, manchmal fragen uns Leute in der Welt und vielleicht fragen manchmal auch manche Christen, wieso lässt Gott das zu? Wieso lässt Gott das Böse zu? Warum lässt Gott diese schreckliche Not zu in Japan? Man möchte gar nicht dran denken, was die Menschen dort erdulden und durchmachen müssten. Man ist gar nicht in der Lage, sich dort hineinzuversetzen. Wieso lässt Gott das zu? Wieso lässt Gott das Böse zu? Das ist viele Leid. Und wenn man selber persönlich leiden muss, kommt auch die Frage, aber wieso muss ich das alles durchmachen? Wieso muss ich leiden? Und dann gibt es manche, die sagen, siehst du, was ist jetzt mit deinem Gott? Wo ist denn jetzt Gott? Es gibt gar keinen Gott. Dann darf man zurückfragen, also gut, es gibt keinen Gott. Ist fertig. Ich bin einverstanden. Es gibt keinen Gott. So, was machen wir jetzt mit dem Leiden? Ist das Problem gelöst, oder? Du hast gesagt, wieso lässt Gott es zu, das mit dem Leiden? Und da bist du draufgekommen, es gibt keinen Gott. Wunderbar, es gibt keinen Gott. Herrlich. Also, wir haben kein Problem mehr, oder? Was ist jetzt mit dem Problem des Leidens? Ist das jetzt aus der Welt geschafft? Dadurch, dass ich sage, es gibt keinen Gott, dadurch ist ja das Problem nicht aus der Welt geschafft. Aber jetzt darf ich noch etwas sagen. Es gibt nämlich einen Gott, der selber ein Teil des Problems der Leiden geworden ist. Der Mann der Schmerzen mit Leiden vertraut. Und warum ist er dieses Problem? Warum ist er hineingegangen in das Problem der Leiden? Um uns für eine Ewigkeit zu retten, wo es kein Leiden mehr gibt. Gerade da ist ja der Weg Gottes in dem Leiden. Wo war Gott, als diese Menschen gelitten haben? Dort, wo sie gelitten haben, dort war er, mittendrin. Nirgendwo anders. Das Problem ist nicht gelöst, indem wir sagen, es gibt keinen Gott. Das Problem wird gelöst, wenn wir denken an den Gott, der weiß, was Leiden heißt. Der weiß, dass das Leiden durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Und der gerade deshalb der Mann, der Leiden und Schmerzen geworden ist, damit die Sünde und das Leid eines Tages besiegt wird und fortgeschafft wird aus dieser Welt. Aber in der Zwischenzeit verwendet Gott das Leiden für uns, einerseits um uns zu ihm zu rufen. Jede Katastrophe ist ein Ruf Gottes an die Menschen. Lest Offenbarung Kapitel 9 und Kapitel 8. Wenn Katastrophen geschehen, Naturkatastrophen, dann ist das ein Ruf Gottes an die übrigen Menschen, die noch leben. Was hat der Herr Jesus gesagt in Lukas Kapitel 13? Da sind sie zu ihm gekommen, hast du gehört von dem Turm, der ist umgestürzt und hat, weiß was ich, 70 Leute begraben. Wie kann Gott sowas zulassen? Was sagt Jesus? Sie haben nicht gesagt, wie kann Gott es zulassen? Das haben sie vielleicht gedacht. Was sagt Jesus? Denkt nicht, dass diese Leute, die gestorben sind, schlimmere Sünder sind als ihr. Aber durch diese Katastrophe sollt ihr aufmerksam gemacht werden. Ihr sollt Buße tun, damit ihr nicht auch umkommt und ins Verderben kommt. Das heißt, wenn Gott Katastrophen zulässt in der Welt, dann ist das eine Botschaft für die Katastrophen überlebt haben, für die restliche Welt, damit sie daran denken, dass es einen Gott gibt. der eines Tages eine viel, viel größere Katastrophe schicken wird. Damit sie aber dieser größeren ewigen Katastrophe entgehen können und sich bekehren. Deshalb, wenn Leute uns fragen, wieso kann Gott sowas zulassen, dann haben wir eine gute Antwort. Wegen uns, die wir noch übrig geblieben sind, die noch leben. Damit wir Buße tun und zu ihm kommen. Das ist das eine. Und wenn wir Christen geworden sind, warum lässt Gott das Leiden zu? Damit unser Charakter gebildet wird, weil Gott was Großes vorhat mit uns. Wir müssen lesen. Wir kennen das, den Traum. Ich brauche nicht alles lesen. Die Kühe steigen aus dem Fluss heraus und die sieben Ähren. Die einen Kühe verschlingen die anderen Kühe und die einen Ähren, die dicken Ähren, verschlingen die mageren Ähren. Vers 8. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist voll Unruhe und er sandte hin und ließ alle Wahrsagepriester Ägyptens und alle seine Weisen rufen. Und der Pharao erzählte ihnen seine Träume, aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. Und der Oberste der Mundschenken redete zum Pharao: Ich erinnere mich heute an meine Sünden. Der Pharao war sehr zornig über seine Knechte und setzte mich in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwache, mich und den Obersten der Bäcker, Vers 11. Und wir hatten einen Traum in einer Nacht und ich und er, und wir träumten jeder nach der Deutung seines Traumes. Und dort war bei uns ein hebräischer Jüngling, ein Knecht des Obersten der Leibwache. Und wir erzählten es ihm und er deutete uns unsere Träume. Jedem deutete er nach seinem Traum. Und es geschah, wie er uns deutete, so ist es geschehen. Mich hat der Pharao wieder in meine Stelle eingesetzt und ihn hat er gehängt. Interessant, jetzt arrangiert Gott alles so, dass Josef direkten Zugang zum Pharao bekommt. Vers 14, da sandte der Pharao hin und rief Josef und sie holten ihn schnell aus dem Loch und er schor sich und wechselte seine Kleidung und er kam zum Pharao. Jetzt kommt der Josef, jetzt steht er in den Startlöchern zum 100-Meter-Lauf in der Olympiade, die nächsten 10 Sekunden oder 20 Minuten. Jetzt kommen kritische Minuten für die ganze Welt. Ja, für den gesamten Verlauf der weiteren Geschichte Ägyptens und der Weltgeschichte. Jetzt hängt viel ab, die Rettung Ägyptens und dann noch auch die Zusammenführung der Brüder, der Familie Jakobs. Die Befreiung jetzt geht also sehr schnell. Es heißt ja, sie holten ihn schnell aus dem Loch. Ja, wenn die Zeit Gottes gekommen ist, dann kann alles schnell gehen. Das gefällt mir hier. Sie holten ihn schnell. Jetzt, er hat lange gewartet. Tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang gewartet. Aber jetzt darf keine Sekunde mehr verstreichen. Jetzt geht alles reibungslos. Vers 15, und der Pharao sagte zu Josef: Ich hatte einen Traum und es ist niemand da, der ihn deutet. Ich habe von dir sagen gehört, du hörst einen Traum, um ihn zu deuten. Und Josef antwortete dem Pharao und sagte: Nicht mir kommt dieses zu. Gott wird antworten, was zum Wohle des Pharaos ist. Merkt ihr? Er hat schon wieder Gott im Munde. Mutig bezeugte vor dem Pharao, dass es einen Gott gibt, zu dem seine Wahrsager gar keinen Zugang haben. Vers 17. Und der Pharao sagte zu Josef: In meinem Traum, siehe, da stand ich am Ufer des Stromes und siehe, aus dem Strom stiegen sieben Kühe hervor, fett an Fleisch und schön von Gestalt und sie weideten im Riedgras. Und siehe, sieben andere Kühe stiegen nach ihnen herauf, dürr und sehr hässlich von Gestalt und mager an Fleisch. Und ich habe wie diese an Hässlichkeit keine gesehen im ganzen Land Ägyptens. Und die mageren und hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten fetten Kühe. Und sie kamen in ihren Bauch und man merkte nicht, dass sie in ihren Bauch gekommen waren und ihr Aussehen war hässlich wie am Anfang. Und ich erwachte. Und ich sah in meinem Traum und siehe, sieben Ähren wuchsen auf, an einem Halm und schön. Und siehe, sieben Ähren, dürftig, mager, vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die sieben schönen Ähren. Und ich habe es den Wahrsagepriestern gesagt, aber da war keiner, der es mir kundtat. Und Josef sagte zum Pharao: Der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao kundgetan, was er zu tun im Begriffe ist. Mutig bezeugt er den Herrn, mutig bezeugt er Gott Viermal führt er Gott im Munde. Vers 26, die sieben schönen Kühe sind 7 Jahre und die sieben schönen Ähren sind 7 Jahre. Ein einziger Traum ist es. Und die 7 mageren Kühe und die hässlichen, die nach ihnen aufstiegen, sind 7 Jahre. So auch die 7 leeren, vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden 7 Jahre des Hungers sein. Das ist das Wort, das ich zum Pharao geredet habe. Was Gott im Begriffe ist zu tun, hat er den Pharao sehen lassen. Siehe, 7 Jahre kommen. Großer Überfluss wird sein im ganzen Lande Ägypten. Und nach ihnen werden 7 Jahre des Hungers erstehen und all der Überfluss wird im Lande Ägypten vergessen sein. Und der Hunger wird das Land verzehren. Und nichts wird zu erkennen sein vom Überfluss im Lande wegen des Hungers danach. Denn es wird sehr, der Hunger, er wird sehr schwer sein. Vers 32. Und dass der Traum 2-mal an den Pharao erging, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Ja, was ist Gott im Begriffe zu tun? Und warum wird er das tun, was er im Begriffe ist zu tun? Vers 33, wir werden es erfahren. Und nun, sehe, Josef redet gleich weiter, obwohl Pharao ihn nicht gefragt hat. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Dieses tue der Pharao, dass er Aufseher über das Land bestelle und den 5. vom Land Ägypten erhebe in den 7 Jahre des Überflusses. Und jetzt merken wir etwas von Josefs Schule, jahrelange Schule, von seiner Organisationsfähigkeit, von seinem Wissen über, wie man einen Staat regiert, Wissen, wie ein Volk lebt. In kürzester Zeit, von ein paar Sekunden, hat er realisiert, dass die Menschen bereit sind, in Zeiten des Reichtums auf ein Fünftel ihres Reichtums zu verzichten. Und dass die Menschen in Zeiten der Hungersnot von einem Fünftel ihres Reichtums leben können. Deshalb, Pharao, mach eine Steuerreform. In kürzester Zeit hat dieser Mann sofort durchblickt, was zu tun ist. Und er hat den Mut, dem Pharao zu sagen, was Pharao zu tun hat. Gott hat den Josef zugerüstet für diese Zeit und was für ein Genie ist Josef. Aber er ist es geworden durch lange Jahre der Schulung Gottes. Und er hat viel gedacht in den Zeiten, hat ja auch viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Vers 35, man sammle dir alle Speise dieser kommenden guten Jahre und speichere Getreide auf unter der Hand des Pharao zur Speise in den Städten und bewahre es auf. Und die Speise sei zum Vorrat für das Land, für die 7 Jahre des Hungers, die im Lande Ägypten sein werden, damit das Land nicht vertilgt werde durch den Hunger. Um wem geht's denn im Josef? Um ihn? Um sich selbst? Ha, Hauptsache ich bin frei. Worum geht's dem Josef jetzt? Um Ägypten. Ja, aber das sind doch Heiden. Josef, warum kümmert dich die Not der Heiden? Das sind doch keine Christen. Es geht ihm um das Wohl dieses Landes und deshalb dieser Rat an den Pharao. Josef denkt selbstlos und denkt voraus, was zu tun ist, um eine ganze Welt zu retten. Denn es war nicht nur Ägypten, es waren auch die umliegenden Länder, die in Hungersnot waren. Welch ein Charakter ist hier entstanden in den vielen Jahren des Leidens. Und das Wort, Vers 37, und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Minister. Und der Pharao sagte zu seinen Ministern, werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sagte zu Josef, nachdem Gott dir dieses alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und auf Befehl deines Mundes soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Jetzt kommt ein fähiger, gläubiger Mann an das Steuer der Weltwirtschaft. Und alles deshalb, weil dieser Mann sich geweigert hat, mit einer Frau Unzucht zu treiben. Nur deshalb, weil er Nein gesagt hat im richtigen Augenblick. Und weil er bei seinem Nein geblieben ist. Es geht in unserem Leben oft um Entscheidungen. Es gibt ganz kritische Sekunden in unserem Leben. Und vielleicht war die Sekunde, als er sich geweigert hat, Unzucht zu treiben, war das die wichtigere Sekunde, als die Sekunde, als er hier vor Pharao steht. Also, ja, was wäre passiert, hätte Josef eingewilligt, mit dieser Frau Potiphars zusammen zu sein? Da hätten wir nichts mehr gelesen von Josef. Eine einzige sündige Handlung kann verheerende Folgen haben in unser Leben. Aber eine Entscheidung für Gott, wo wir von Herzen Ja sagen zu Gott, kann mein ganzes Leben prägen. Und wenn ich bei diesem Ja bleibe. Es gibt kritische Sekunden in unserem Leben. Es gibt kritische Minuten in unserem Leben. Und manchmal gibt es Zeiten, wo Gott uns ganz besonders ruft. Das steht auch in der Bibel. Es gibt Zeiten, wo Gott ganz besonders uns etwas vor Augen führt und sagt, du musst jetzt entscheiden. Und er wartet auf eine Entscheidung von unsererseits. Sei es Bekehrung, sei es was anderes als Christ. Es gibt Momente, wo Gott uns ganz besonders vor eine gewisse Entscheidung stellt. Und jetzt ist die Frage, was sagen wir? Hier haben wir einen Mann, der uns eine Ermutigung sein soll für unser Leben. Gott hat was vor mit uns. Er möchte, dass wir regieren eines Tages. Wisst ihr nicht, dass ihr über Engel herrschen werdet? Also gehen wir weiter, noch ein paar Minuten. Und der Pharao sagte zu Josef, Vers 41, siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand. Ah, einen Siegelring, merkt ihr? Ist was Wichtiges, wenn es ein König ist. Aber hier ist es nicht Juda, der den Siegelring bekommt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und tat ihn an die Hand Josefs. Und er kleidete ihn in Kleider aus Byssus und legte die goldene Kette um den Hals. Und er ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, den er hatte. Und man rief vor ihm her, Avrak, Achtung, werft euch nieder. Und er setzte ihn über das ganze Land Ägypten. Ja, jetzt wird er in feierlichem Umzug durch die Stadt geführt. Er ist jetzt der zweite Mann hinter Pharao und Pharao galt als Gott in Ägypten. Jetzt ist Josef der zweite Mann in Ägypten und tut die Arbeit des Ersten. Pharao überlässt ihm die ganze Arbeit. Das kennen wir schon. Das hat er gelernt beim Vater, das hat er gelernt bei Potiphar, das hat er gelernt im Gefängnis und dazu hat Gott ihn jetzt zugerüstet. Er war fast am Platz des Pharaos selbst. Vers 44, und der Pharao sagte zu Josef, ich bin der Pharao und ohne dich soll kein Mensch seine Hand oder seinen Fuß heben im ganzen Land Ägypten. Und der Pharao gab Josef den Namen Zaphnat-Paneach, Erhalter des Lebens. Du bist der Retter des Lebens von ganz Ägypten, Josef. Durch deine Deutung des Traumes und durch deine guten Ratschläge. Und er gab ihm Asnat, die Tochter Potipharas, des Priesters von On, zur Frau. Jetzt bekommt er eine Ehefrau. Er hat warten können, und jetzt bekommt er sie aus der Hand Gottes. Das ist schön, wenn Gott handelt. Immer wieder zeigt Gott uns in unserem Leben, du sollst nicht selber entscheiden, du sollst nicht selber dir das verschaffen, was du möchtest und begehrst, sondern harre auf mich. Habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und Josef zog aus in das ganze Land Ägypten, Vers 45 am Ende. Josef durchzieht jetzt also das Land Ägypten. Er bekommt Macht und Eheglück und beides aus der Hand Gottes. Eine viel größere Macht, als im Hause Potiphars er je haben hätte können. Eine viel größere Macht, als er sich je träumen hätte lassen können. Und zusätzlich kostenlos erhält er eine Charakterveränderung über Jahre durch die Schule Gottes. Kostenlose Schule Gottes, na nicht ganz kostenlos. Es hat schon was gekostet an Leiden, aber es war Gottes Schule. Es lohnt sich, auf Gott zu warten. Wenn wir auf Gott warten, wir kommen nicht zu kurz. Wir bekommen viel mehr aus der Hand Gottes, was wir uns selber hätten gerne nehmen wollen. Josef zog aus in das Land Ägypten, Vers 46, und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Also 13 Jahre waren vergangen, seit er den Vater das letzte Mal gesehen hatte. Und Josef ging weg vom Pharao und zog durch das ganze Land Ägyptens. Ja, jetzt zieht er durch ganz Ägypten, Jetzt wird klar gemacht, wer der Herr im Lande ist. Und ihm war auch klar, dass diese Hungersnot nicht nur Ägypten betrifft, dass auch die umliegenden Länder betroffen werden. Und er wird sicher auch an seinen Vater gedacht haben, als er so durch das Land Ägypten reist. Aber er fährt nicht nach Kanaan. Vers 47, und das Land trug in den 7 Jahren des Überflusses haufenweise. Und er sammelte alle Speise der 7 Jahre, die im Land Ägypten wurden, und brachte die Speise in die Städte. Die Speise der Felder, die im Umkreis der Stadt waren, brachte er dort hinein. Und Josef schüttete Getreide auf wie Sand des Meeres, über die Maßen viel, bis man aufhörte zu zählen, denn es war unzählbar. Vers 50, und Josef wurden 2 Söhne geboren, ehe das Jahr des Hungers kam. Die Asnat ihm gebar, die Tochter Potipharas, des Priesters zu On. Und Josef nannte den Namen des Erstgeborenen Manasse. Denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Beschwernis und das ganze Haus meines Vaters. Manasse heißt der, der vergessen lässt. Gott macht, dass ich vergesse. Das dient die Not, die Mühe, die Beschwernis, das Leiden. Vers 52. Und dem zweiten gab er den Namen Ephraim. Das heißt doppelte Fruchtbarkeit. Denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Lande meines Elends. Und die 7 Jahre des Überflusses, der im Land Ägyptens geworden war, gingen zu Ende. Und die 7 Jahre des Hungers begannen zu kommen, wie Josef gesagt hatte. Und es war Hunger in allen Ländern, aber im ganzen Land Ägypten war Brot. Und als das ganze Land Ägypten hungerte, schrie das Volk zum Pharao um Brot. Und der Pharao sagte zu allen Ägyptern, geht zu Josef, was er euch sagt, das tut. Das kennen wir, was er euch sagt, das tut. Unser Herr Jesus ist auch so einer, was er euch sagt, das tut. Hat die Maria mal gesagt. Geht zu Josef. Pharao kümmert sich um nichts. Josef ist der Eigentliche. Er tut die Arbeit des ersten Mannes der Welt. Er als zweiter Mann. Und es heißt hier auf der ganzen Erde, nicht nur im ganzen Lande. Und Josef öffnete alles, worin Getreide war, und er verkaufte es den Ägyptern. Und der Hunger war stark im Land Ägypten. Und alle Welt, nicht nur Ägypten, wir haben es gehört, und alle Welt kam nach Ägypten. Das heißt, die ganze bewohnte Welt, die ganze bekannte Welt damals, also die ganzen umliegenden Länder, da war überall Hungersnot. Und alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen, denn der Hunger war stark auf der ganzen Erde. Eine ganz schreckliche Katastrophe über die ganze Erde kommt. Und warum diese Hungersnot? Die Hungersnot hat Gott geschickt, um die Familie Jakob zusammenzuführen. Können wir uns das vorstellen? Gott schickt diese furchtbare Hungersnot, um seine Familie Jakob zu dem zu machen, wozu er sie braucht. Und um den Charakter heranzubilden. Jetzt hat er den Charakter von einem herangebildet, Josef. Den Charakter von Judah haben wir gestern gesehen. Der wurde auch gebildet. Und die anderen? Ja, da warten wir jetzt drauf, was jetzt kommt. Da werden wir morgen diese ergreifenden Kapitel lesen, gemeinsam. Vielen Dank für eure Geduld. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir es mit dir zu tun haben, dass wir dich kennen dürfen als den wahren Gott Himmels und der Erde. Wir danken dir für deine guten Gedanken, die du hegst über jeden Menschen, über uns und über uns ganz persönlich. Gedanken des Friedens und nicht des Verderbens. Wir danken dir, lieber Vater, auch für diese gewaltige Finalgeschichte des ersten Buches Mose, wo du uns zeigst, worum es geht und worauf es hinführt, wo diese große Katastrophe hinführen soll, dass ein heiliges Volk zugerüstet wird, aus dem der Messias kommen soll, der dann wirklich der Erhalter des Lebens der ganzen Welt wird und geworden ist mittlerweile. Wir danken dir, Herr, dass du unser Erhalter des Lebens bist und dass wir einer herrlichen Zukunft entgegengehen. Wir danken dir, auch für den Abend, auch für die, dass du uns Ruhe und Ungestörtheit geschenkt hast. Bitte segne uns beim Nachhausefahren und leite uns. Amen.